Inforadio Podcast.
Der 11. September 2001, die Anschläge in New York und Washington haben ein Jahrzehnt geprägt, haben Angst geschürt. Angesichts der Monstrosität der Angriffe auf World Trade Center und Pentagon auch nur zu verständlich. Aus der Angst vor Terror, vor Giftanschlägen oder Briefbomben wurde aber eine Angst vor dem Islam schlechthin. Die Attentäter hatten schließlich religiös motiviert gehandelt, der westlichen Welt den Heiligen Krieg erklärt. An den Flughäfen Europas, so ergaben Studien damals, dachten 75% der Passagiere innerhalb von Sekunden an das Wort Terrorist, wenn sie jemanden mit Bart oder Turban sahen. Und auch wenn die Politik und Gesellschaft, zum Beispiel in Deutschland, besonnen reagierte, die Anschläge haben nichts mit Religion zu tun, unterstrich der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder unmittelbar nach den Anschlägen. Das Klima veränderte sich, Muslime gerieten unter Generalverdacht und populistische Parteien erzielten in ganz Europa oder in Teilen Europas mit explizit anti-islamischen Thesen große Erfolge. 10 Jahre danach, vom 11. September bis zum arabischen Frühling, sind westliche Werte und Islam unvereinbar? Oder haben die jüngsten Entwicklungen gerade in Tunesien, Ägypten und anderen Ländern gezeigt, dass die neue arabische Welt pluralistischer und komplexer ist als angenommen? Darüber wollen wir heute diskutieren. Meine Gäste sind Laila Al-Zubaidi. Sie wurden in Heidelberg geboren, studierten Ethnologie, Islamwissenschaft und Archäologie in den USA und Berlin und leiten seit 2006 das Büro Mittlerer Osten der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut, Libanon. Herzlich willkommen. Dr. Guido Steinberg studierte ebenfalls Islamwissenschaften und arbeitete von 2002 bis 2005 als Terrorismusreferent im Bundeskanzleramt. Seither sind Sie bei der Stiftung Wissenschaft und Politik mit den Forschungsschwerpunkten islamistischer Terrorismus und die Politik des Nahen und Mittleren Ostens. Schön, dass Sie da sind und hallo. Und Omid Nuripur ist sicherheitspolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen und sagt von sich selbst: Ich bin ein in Teheran geborener Frankfurter Bub. Mein Lebensmotto lautet: Wer etwas bewegen will, muss mit dem eigenen Hintern beginnen. Und Erfolg heißt eine sichere und offene Welt, in der Menschen religions- und generationsübergreifend mit statt neben oder gar gegeneinander leben. Herzlich willkommen.
Danke.
Und wir sind mit der Sendung zu Gast bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Ja, schauen wir erst noch mal zurück auf die Zeit vor 10 Jahren, die Anschläge in New York und Washington. Sie entsetzten, sie machten fassungslos, auch ohnmächtig zum Teil. Und fast jeder erinnert sich ja bis heute daran, wie und wo er von den Anschlägen erfahren hat. Frau Zubaidi, wenn Sie zurückdenken damals an die Zeit, war dann auch Angst wirklich ein Gefühl, was Sie sofort beschlich in der Reaktion auf 9/11?
Als der 11. September passiert ist, war ich gerade in Palästina und ich habe durch die Anschläge erfahren, indem ich SMS-Nachrichten von deutschen Freunden bekommen habe, die mir gesagt haben, dass Palästinenser den World Trade Center angegriffen hätten und ich sofort das Land verlassen sollte. Im Grunde war ja noch am Anfang noch überhaupt nicht klar, wer es eigentlich war, aber es wurden direkt Rückschlüsse gezogen, dass es entweder Palästinenser oder Iraker oder Araber oder Menschen muslimischer Herkunft sein mussten. Und damit war dann auch klar, dass es Reaktionen geben würde, die auch vor Ort Angst verursacht hat, sicherlich.
Wenn wir nochmal zurückgehen auf die Anfänge, Herr Steinberg, Angst hat man ja in aller Regel auch vor Dingen, ja, die man entweder nicht kennt oder wenn ein Feind wie in diesem Fall relativ ungreifbar erscheint. Reagierten deshalb auch viele so verängstigt auf diese Anschläge, meinen Sie?
Ja, in jedem Fall. Ich denke, es war im ersten Moment natürlich klar, wer das war. Das war Bin Laden und seine Al-Qaida. Und das war jedem klar, der sich damals mit dem Thema befasst hat. Wenn man die Leute kannte, die Urheber, dann hat das sicherlich verhindert, dass man davor Angst bekommt, weil eben von Anfang an klar war, es ist eine kleine Gruppierung. Es ist eine Gruppierung, die weit ab von den großen Zentren der westlichen Welt agiert. Das Überraschende war allerdings, dass es denen gelungen war, über Kontinente hinweg so einen Anschlag zu verüben. Und das wurde dann erst im Laufe der Zeit klar, dass das eben an einem ganz beispiellosen Versagen unserer Sicherheitsbehörden und unserer Politik gelegen hat. Mhm. Terrorismus ist eben eine Gewaltform, die aus der Schwäche heraus agiert. Wenn sie nicht schwach wären, hätten sie ja Panzer, hätten sie Kampfflugzeuge, heute hätten sie Drohnen. Da sie das nicht haben, nutzen sie terroristische Methoden. Wenn man sich dessen bewusst ist, hat man auch sehr, sehr viel weniger Angst vor solchen Leuten.
Aber viele in der Gesellschaft, Herr Nouripour, haben genau dieses Wissen nicht oder haben sich auch nicht so viel damit auseinandergesetzt. Das heißt, wenn so etwas passierte und ja, dann fordern viele oder hoffen auf befreiende Taten oder man sucht Sündenböcke. Welche Erfahrungen haben Sie damals?
Ich war selbst im Hessischen Landtag, wurde in die Pressestelle gerufen, war paralysiert wie alle anderen. Am nächsten Morgen in der Bäckerei, der ich eigentlich immer war, kam ich rein, keiner hat mir ein Wort gesagt. Mittags gab es eine Solidaritätsdemonstration in Frankfurt für die Opfer. Da waren Tausende von Menschen, das war ein Schweigemarsch, bis dann eine freiwillige Feuerwehrangehörige zu mir kam und mir gesagt hat, du hast hier nichts verloren, du musst hier weg, was machst du auf unserer Demonstration? Ich habe die Geschichten dann öffentlich erzählt und habe relativ viel Post bekommen von Leuten, denen es ähnlich gegangen ist. Es gab mal mehr, mal weniger dramatische Geschichten. Es ist aber klar gewesen, relativ schnell, dass sich das gesellschaftliche Klima unglaublich verändert hat. Und das ist bis heute ja nicht wesentlich anders.
Vielleicht versuchen wir erst noch mal ein bisschen die Gründe zu finden. Sie haben jetzt beschrieben, Frau Azubadi, Sie waren damals natürlich nicht in Deutschland, weit weg. Vielleicht können Sie noch mal zunächst mal die Reaktion in den arabischen Ländern ein bisschen schildern. Es gab natürlich auch, muss man sagen, nicht nur klammheimliche, sondern auch offene Freude als Reaktion auf die Anschläge in einigen arabischen Ländern. Aber das war sicherlich nicht die Mehrheit.
Nein, es war auch nicht die Mehrheit. Und ich glaube, was Herr Steinberg gesagt hat, das ist ja schon interessant, weil dieses klare Wissen, wer es war, ich glaube, dass das gar nicht so breit gestreut war in der Gesellschaft, wie das vielleicht bei Ihnen war, unter Experten, die das Phänomen schon länger studiert haben, etc. Also das, was man heute allgemein über Al-Qaida weiß, dieses gemainstreamte Wissen, das gab es ja damals noch überhaupt nicht. Al-Qaida war da, glaube ich, noch kein Begriff vor dem 11. September so wirklich. Und deswegen war das wesentlich diffuser. Und auch die Angst war wesentlich diffuser, die Spekulation darüber, wer es denn gewesen sein könnte und warum, war wesentlich diffuser. Und das war auch in der arabischen Welt so genauso wie hier, dass man sich gefragt hat, wer war das eigentlich? Und als dann irgendwann Osama bin Laden aufgetaucht ist, wer ist eigentlich diese Bohnenstange mit Rehaugen, der meint, er müsste uns repräsentieren? Also es gab schon auch sehr viel, sehr viel Fragen, wer ist eigentlich Al-Qaida? Wieso spielen die sich auf als Repräsentanten der Muslime etc.? Es gab Freudenszenen, klar. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, ich glaube, das war in einem Restaurant, in einem Café in Ost-Jerusalem, wo eine Frau Süßigkeiten gereicht hat. Und diese Szene, die wurde wirklich 24 Stunden auf CNN hoch und runter genudelt. Und da habe ich mich auch gefragt, warum eigentlich? Und natürlich hat es auch moderate Stimmen gegeben, hat Stimmen gegeben, die gesagt haben, das ist ein Ausdruck, wenn das Attentäter aus der arabischen, aus der muslimischen Welt waren, ist es ein Ausdruck von politischen Schieflagen in der Region, der wir uns annehmen müssen. Aber moderate Stimmen kommen natürlich immer weniger vor als andere.
Zunächst noch mal zu Ihrem Punkt, Herr Steinberg. Sie sagen, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat und wenn man das Wissen hatte, dann muss man davor nicht diese Angst haben. Also dann fällt es auch leichter. Dennoch hat es ja dieses Klima gegeben. Und ich habe den Bundeskanzler schon zitiert, der ja gleich in einer seiner ersten Stellungnahmen gesagt hat, das hat nichts mit Religion zu tun. Aber wenn es sich eben um Attentäter handelte, die erklärtermaßen religiös motiviert handelten, was soll man den Bürgern dann sagen? Wie soll man sie da in Sicherheit wiegen?
Natürlich hat es was mit Religion zu tun, weil die Legitimation für diese Organisation sehr, sehr wichtig ist. Aber letzten Endes konnte man da, glaube ich, auch von politischer Seite sehr, sehr wenig machen, als das, was dann wirklich entscheidend war, war sicherzustellen, dass solch ein Attentat nicht noch einmal geschehen kann, was dann ja auch erfolgreich war. In den letzten 10 Jahren hat es keinen Anschlag ähnlichen Ausmaßes mehr gegeben. Das war das Wichtigste. Und ich glaube, dass da auch die deutsche Politik insgesamt richtig reagiert hat. Diese Welle von Islamophobie, die dann seitdem über uns hereingebrochen ist, war ganz einfach ein Erfolg der terroristischen Aktion. Da haben ganz einfach in den letzten 10 Jahren durchaus auch auf beiden Seiten diejenigen die Oberhand gewonnen, die tatsächlich davon ausgehen, dass es da einen großen Zivilisationskonflikt gibt. Das wurde eben befördert durch die Fehler westlicher Politik, das heißt der Irakkrieg. Stichworte Guantanamo, Abu Ghraib, Fehlleistungen in Afghanistan.
Ja gut, aber das kam ja alles später. Sie waren ja ab 2002 im Bundeskanzleramt. Ich meine, ist diese Gefahr erkannt worden, dass man auch Muslime unter Generalverdacht stellt?
Und nein, das glaube ich nicht. Wenn es ein Versäumnis gibt der Politik, dann glaube ich, war es, dass nicht hinreichend darauf hingewiesen wurde, dass wir es eben mit schwachen Akteuren zu tun haben, dass das kleine Gruppen sind von maximal einigen tausend Mann, die eben die westliche Staatenwelt bekämpfen, die ihre eigenen Regierungen bekämpfen, aber die ja keine existenzielle Bedrohung sind. Und dieser Hinweis, der hat mir in den Wochen und Monaten nach dem 11. September gefehlt, weil halt auch bei vielen Politikern der Eindruck entstanden ist, die sind vielleicht doch eine Bedrohung für uns. Aber sie waren diese Bedrohung ja tatsächlich nur, weil, wie gesagt, unsere Sicherheitsbehörden wirklich ganz sträflich, nachlässig gehandelt haben bis zum 11. September.
Herr Nuripur, folgen Sie da Herrn Steinberg? Oder?
Ich bin absolut beim Herrn Steinberg, dass die Attentäter vom 11. September wesentliche Ziele, die sie hatten, erreicht haben. Die Welt heute sieht so aus, dass ein Durchgeknallter im Hinterland von Florida ankündigt, Korane zu verbrennen und deswegen sterben in Afghanistan Menschen. Deswegen gibt es eine gewaltsame Demonstration, Auseinandersetzung mit den Sicherheitskräften etc. pp. Das heißt, es gibt eine Polarisierung, die immens ist. Und das ist ja genau das, was sie wollten. Die wollten ja den Graben vertiefen zwischen sogenannten Kulturen, Religionen. Ich möchte jetzt was Ungewöhnliches machen für einen Grünen und einen Verfassungsschützer zitieren, nämlich den Herrn Dr. Eisvogel, mittlerweile Vizepräsident des Bundesamts. Der hat, wie ich finde, den klugen Satz mal gesagt, dass man Fremdenfeindlichkeit und Islamismus gemeinsam bekämpfen muss. Dass das sozusagen zwei Seiten einer Medaille ist. Also das sind zwei Mechanismen, die zusammengehören und die kann man nicht voneinander trennen, weil es eben darum geht, auf beiden Seiten, von beiden Extremen, dass man diesen Graben betont, diesen Graben vertieft, eben zwischen dann in dem Fall Religion. Der läuft aber nicht so. Der Graben verläuft nur mal zwischen Demokraten und Nichtdemokraten. Mhm. Und da bin ich absolut beim Herrn Steinberg, dass man das vielmehr hätte von Tag 1 an tatsächlich unterstreichen müssen und klar machen müssen.
Aber welche Fehler haben zum Beispiel auch Muslime in Deutschland gemacht? Haben sie vielleicht zu lange geschwiegen oder haben sie auch geglaubt, das geht mich nichts an, weil ich fühle mich genauso bedroht von denen, mit denen ich jetzt in einen Topf geworfen werde? Also nämlich bedroht als Muslime von Islamisten. Also ist da zu wenig auch eine Debatte geführt worden zum Beispiel in den Gemeinden oder in den Gesellschaften?
Es ist völlig richtig, dass gerade die Verbände in Deutschland sich immer wieder schwer getan haben, nach dem Anschlag sich klar zu und vor allem schnell zu bekennen. Das ist richtig. Heute ist es anders. Heute ist es vielleicht zu spät, aber das wird auch immer mehr rituell. Die Glaubhaftigkeit der Geschichte wird nicht darüber hergestellt, dass ich Presseerklärungen mache, sondern wird darüber hergestellt, dass auch die muslimischen Verbände in Deutschland begreifen, dass sie in erster Linie dafür da sind, in die Gesellschaft hinein zu kommunizieren und nicht in die eigenen Verbände hinein.
Ja, ich meinte jetzt auch weniger Presseerklärungen, sondern ich meinte schon auch ein innergesellschaftlicher Diskurs. Auch
gerade in das Problem ist, dass nicht der innergesellschaftliche Diskurs verfolgt werden kann, weil teilweise die Debatte innerhalb des Verbandes häufig ausgeblieben ist. Das haben sich viele Verbände einfach nicht geleistet, teilweise aus Bequemlichkeit, teilweise aus Angst.
Heute ist es eben so, dass man eine Wertegemeinschaft hat, eine Gemeinschaft westlicher, demokratischer, freiheitlicher Werte und eben die nicht dazugehören. Und zu der Gemeinschaft freiheitlicher Werte gehören auch die guten Muslime, gehören auch die sich dazu bekennen. Es ist aber im Grunde genauso exklusiv. Und ich glaube, das ist das Problem, was auch aus dem 11. September und all dem, was danach entstanden ist, daraus resultiert, es ist diese Gegenüberstellung.
Ja, nochmal zur innerdeutschen Debatte. Ja. Was wollen wir mehr als Muslime, die sagen, das hat gar nichts mit uns zu tun? Ich würde eher argumentieren, dass es doch ein Zeichen ist für eine gelungene Integration, wenn sich solche Verbände und auch viele Individuen gar nicht äußern, weil sie damit genauso viel zu tun haben wie jeder andere Deutsche, Christ, Jude oder sonst etwas. Das ist vielleicht sogar die bessere Weise des Umgangs. Es gibt in Deutschland immer so einen Zwang zum Bekenntnis mittlerweile.
Ich glaube, dass es im Idealfall richtig ist, was Herr Steinberg sagt. Meine Religion ist nicht mehr privat. Ich habe meine Religion immer privat gelebt, aber heute ist es ein Politikum, wenn ich sage, erstens, ich sitze im Deutschen Bundestag und bin Moslem, zweitens, ich trinke ab und an Bier. Auf der anderen Seite ist es trotzdem so, dass man der Situation nicht Herr wird als Akteur, wenn man sich tatsächlich dieser Rollenzuschreibung komplett entzieht. Weil die so erdrückend groß ist, dass es nicht anders geht, als sich hinzustellen und zu sagen, Leute, ich bin Moslem, ja, und ich bin wirklich kein Terrorist. Ich komme um nicht herum. Wäre schön, wenn es anders ginge und ich fühle mich nicht unbedingt super dabei und es ist nicht die größte Satisfaktion, das erklären zu müssen. Aber ich habe irgendwann mal gelernt, dass das sozusagen, jetzt ein bisschen arrogant gesagt, dass es pädagogisch gar nicht anders geht, als das immer zu wiederholen.
Ich bedanke mich erstmal für diese erste Runde. Die Antworten des Staates auf die Bedrohung waren Sicherheits- und Antiterrorgesetze unter anderem aus dem Hause Schily, der sogenannte Otto-Katalog. Darüber sprechen wir gleich und hören jetzt erstmal die Nachrichten. Das Einzige, wovor wir Angst haben müssen, ist die Angst selbst, weil sie sämtliche Anstrengungen lähmt, die nötig wären, den Rückschritt in Fortschritt zu verwandeln. Ein etwas älteres Zitat, ein Zitat von Franklin D. Roosevelt. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Forums, 10 Jahre danach, vom 11. September bis zum arabischen Frühling. Heute mit Lala Al-Subaidi, Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut, Dr. Guido Steinberg, Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und Omid Nuripur, sicherheitspolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Wir haben eben im ersten Teil über Ängste gesprochen, über zum Teil persönliche Erfahrungen, auch Ängste, die politisches Handeln beeinflussten. Wir haben auch schon angedeutet oder angetippt das Thema des sich verändernden Klimas gegenüber Muslimen in westlichen Gesellschaften als Folge der Anschläge vom 11. September. Lassen Sie uns über die Antworten des Staates reden, über die Antiterrorstrategien. Herr Steinberg, Sie haben vor 2 Jahren ein Buch geschrieben, Im Visier von Al-Qaida, Deutschland braucht eine Antiterrorstrategie, und Sie fordern darin eine politische Terrorismusdebatte und Bekämpfung. Sie schreiben noch dazu mit Geduld und Gelassenheit. Heißt das, die unmittelbaren Reaktionen auf 9/11 waren zu kurzatmig, oder was fehlte dann eben doch 8 Jahre später, als Sie diesen Aufsatz, dieses Essay schrieben?
Es fehlte vor allem die politische Dimension. Und ich denke, dass das auch bis heute noch richtig ist. Meines Erachtens hat die Bundesregierung, die gesamte Gesellschaft, diese Anschläge nicht richtig verstanden. Ich denke, die Botschaft, die damit vermittelt werden sollte, war ganz eindeutig. Zieht euch aus unseren Heimatländern, also aus Saudi-Arabien, aus Ägypten zurück. Ansonsten, also an die Amerikaner gerichtet, ansonsten werden wir euch immer wieder in dieser Weise angreifen, weltweit, aber auch in eurem Heimatland. Uns hätte das darauf hinweisen müssen, dass das Problem in der arabischen Welt lag. Und in der Auseinandersetzung zwischen islamistischen Oppositionsbewegungen, aus denen Al-Qaida dann hervorgegangen ist, und autoritären Regimen, deren Repression oft erst zu einer Radikalisierung geführt hat. In den Ägypten in den 80er Jahren, in Saudi-Arabien in den 90er Jahren. Und uns hätte das bewegen müssen, einmal auf einen Wandel dieser Regime hinzuarbeiten, aber auch vor allem in der Zusammenarbeit mit Ländern wie Saudi-Arabien, mit Ägypten, oder im deutschen Fall mit Usbekistan, sehr viel vorsichtiger zu sein. Weil eben klar werden musste, dass der Verbündete dieser Regime zum Ziel dieser Terrorgruppen wird und dass dieses Phänomen auf tiefer liegende Konflikte in den nahöstlichen Gesellschaften hinwies. Heute wissen wir alle, was damit gemeint ist. In Ägypten ist das Regime gestürzt, in Tunesien ist das Regime gestürzt, in Libyen auch, Syrien, wir wissen es nicht. Aber damals war dieses Bewusstsein nicht vorhanden. Ich glaube, dass die repressiven Maßnahmen nach September 2001 durchaus im Rahmen waren, bis auf wenige Ausnahmen. Es fehlen auch die großen Überreaktionen hier in Deutschland, die wir auf amerikanischer Seite dann schon haben. Aber diese politische Dimension war nicht da. Und ich glaube, das hatte sehr viel damit zu tun, dass man sich hier in Deutschland sehr wenig Zeit für die richtige Diagnose genommen hat. Es war eher immer die Frage, wieso hassen sie uns? Hm. Und deswegen auch im Hinterkopf immer diese Frage, naja, die Muslime, die haben irgendwas mit uns und wir sind hier. Und ich glaube, das war schon der falsche Ansatz. Also Sie sagen, fehlte die politische Analyse.
Das finde ich einen spannenden Aspekt, Herr Nuripur. Ich würde trotzdem noch mal einen Augenblick auf diese innenpolitische Debatte erstmal eingehen. Und ich habe ja gesagt, Sicherheitsgesetze. Herr Steinberg hat gesagt, vieles ist auch retrospektiv sicherlich als in Anführungszeichen gut zu bewerten, jedenfalls erfolgreich, weil wir auf ein Jahrzehnt zurückgucken, in dem es nun keine nennenswerte oder großen Anschläge gab. Aber es gab zum Beispiel die Rasterfahndung. Und damit genau gerieten dann nämlich Muslime pauschal unter Terrorismusverdacht und zogen sich immer mehr zurück.
Es ist richtig, dass vor allem meine Leute damals in der Regierung versucht haben, die Gesetze zu entschärfen. Und es ist richtig, dass es nicht gelungen ist in allen Teilen. Ich habe selber zu der Zeit erfolglos versucht zu studieren. Und
lag es am Fach oder den Umständen?
An meinem Verstand, glaube ich. Okay. Und habe gesehen, was das für eine Auswirkung hat, diese Rasterfahndung, was es tatsächlich, wie es auf dem Campus innerhalb von wenigen Tagen tatsächlich die Stimmung verändert hat. Man wurde im Studentensekretariat anders angeschaut. Das war völlig stigmatisierend und vor allem, wenn man sich dann damit beschäftigt hat, wenn man sich mit der Geschichte der Rasterfahndung und den Erfolgen, die sie hatte, nämlich keine, im deutschen Herbst, dann hat man einfach nicht verstanden, warum das sicherheitspolitisch notwendig ist.
Also war die Diskussion in den westlichen Ländern, also wir haben es jetzt hier mal anhand Deutschlands wenigstens ein bisschen andiskutiert. Welche Reaktionen gab es da oder was erinnern Sie da? Wie waren die Diskussionen darüber in den Ländern, die Sie bereist haben, schon damals, in denen Sie gearbeitet und gelebt haben?
Also die Dekade nach dem 11. September ist ja schon eine Phase, auf die man in der arabischen Welt mit sehr viel Bitterkeit zurückblickt. Ja? Weil also 1 Million tote Iraker später blickt man eben vor allem auf, wie Herr Steinberg schon gesagt hat, Abu Ghraib, militärische Interventionen und Guantanamo Bay. Das sind die Bilder, die vorherrschen. Und dazu kommt eben auch zu den sowieso schon sehr repressiven Regimen noch ein weiteres Anziehen von den Sicherheitsregimen in diesen Ländern. Ja, also Antiterrorgesetze, die verabschiedet wurden, ob das Mediengesetze waren oder einfach die Ausweitung der Befugnisse von Sicherheitsdiensten etc. Das hat sich ja überall niedergeschlagen. Auch was die Definition von Terror angeht, wer eigentlich Terroristen sind, natürlich wurden diese Gesetze auch eingesetzt oder vor allem eingesetzt gegen Regimekritiker. Wenn man sich zum Beispiel das saudi-arabische Gesetz, das jetzt auf dem Tisch liegt, ansieht, das Antiterrorgesetz, da kann man mit 10 Jahren Haft bestraft werden, wenn man den König oder den Kronprinzen kritisiert. Das sind natürlich Gesetze, die benutzt werden, um Kritiker mundtot zu machen. Und wenn man dann eben betrachtet, dass gerade diese Regime auch in dieser Phase als Partner im internationalen Kampf gegen den Terror aufgerüstet wurden, wenn zum Beispiel die Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Innenminister de Maizière dafür plädieren, Panzer nach Saudi-Arabien zu exportieren, während saudische Panzer nach Bahrain rollen, um da den friedlichen Aufstand niederzurollen, dann wird die ganze Debatte natürlich schon sehr doppelzüngig. Und deswegen hat sich also diese Gesetzeslage, die sich im Westen niedergeschlagen hat, hat sich natürlich auch...
Die hatte auch eine Entsprechung
hat sich
quasi.
Hat sich gespiegelt in der arabischen Welt, aber dort natürlich viel dramatischer, weil es sowieso keine Rechtsstaatlichkeit gab und sowieso keine Bürgerrechte gab und die wenigen, die es gab, noch stärker eingeschränkt wurden.
Mhm. Ist das auch so ein Punkt, Herr Steinberg, wo Sie sagen, da hat zum Beispiel auch die deutsche Politik viel zu wenig drauf geachtet, auch gerade was dann in den Ländern selbst passierte? Hätte man da auch irgendwie anders drauf eingehen müssen? Man muss es nicht zu seiner Sache machen, aber zumindest kann man auch das in ein politisches Kalkül mit einbeziehen?
Ja, selbstverständlich. Wir haben insgesamt, also die Bundesrepublik, aber auch alle Verbündeten, haben ihre Zusammenarbeit mit den Regimen in der Region enorm ausgeweitet ab 2001. Und das war ja auch Thema im BND-Untersuchungsausschuss in einigen ganz besonders unappetitlichen Fällen. Nun ist die deutsche Politik da einfach nicht so bedeutsam, vor allem deshalb, weil wir eben in der arabischen Welt kaum eine Rolle spielen. Ich glaube, im deutschen Fall ist es besonders unser Verhältnis zu Usbekistan, was man genauer unter die Lupe nehmen sollte. Aber insgesamt haben die Franzosen, die Amerikaner und auch die Deutschen ihre Zusammenarbeit mit Regimen ausgeweitet, aus denen die Angehörigen von Al-Qaida und anderen Organisationen kamen. Und man glaubte, ohne deren Hilfe die nicht bekämpfen zu können. Was in einigen Fällen sicherlich auch stimmt. Und damit hat man so einem Trend zur autoritären Konsolidierung, den es ohnehin gab, noch einmal verstärkt.
Wie haben Sie das denn damals diskutiert, Herr Nuripur, auch bei den Grünen?
Wir haben das genau wie alle anderen auch viel zu wenig von der Ursache her diskutiert. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren wir eigentlich nur noch damit beschäftigt, zu schauen, was will Otto Schily und wie kann man das abmildern. Ich meine, ich habe vorhin gesagt, die Attentäter haben viele ihrer Ziele erreicht. Hier sind gerade 2 weitere angesprochen worden. Erstens Einschränkung von Freiheiten. Also das war ja ganz bewusst auch ein Angriff auf die offene Gesellschaft. Und da ist einiges auch danach verloren gegangen an der offenen Gesellschaft. Zweitens, natürlich ist der Fokus der Al-Qaida damals wie heute auf die arabische Welt gewesen und natürlich auf die eigenen Staaten. Also wenn man sich die Geschichte von Osama bin Laden anschaut, geht es natürlich in erster Linie um Saudi-Arabien. Und der Westen wurde ja von der Al-Qaida als Hauptstabilisator und Unterstützer genau von diesen Diktaturen in diesen Ländern ausgemacht. Und durch die Anschläge ist diese Zusammenarbeit, wie gerade beschrieben, immens verstärkt worden. Das heißt, das Feindbild, was sie versucht haben, an die Wand zu malen, ist noch verstärkt worden und auch noch bestätigt worden. Der Grundfehler, würde ich sagen, in einem Satz lautet, wir haben Friedhofsruhe mit Stabilität verwechselt. Und das ist ja etwas, was gerade in den letzten Monaten auch durch die arabischen Bewegungen so unglaublich schön erschüttert worden ist. Stabilität ist einfach nicht, wenn ich meine Ruhe habe und da ist ein Land, das mein Partner ist und das hilft mir dann bei der Sicherheitspolitik. Saudi-Arabien in der heutigen Form kann kein Partner sein für ein Land, das von sich behauptet, Werte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit hochzuhalten.
Ja, ich glaube, ich würde sogar noch ein bisschen weiter treiben. Also ich glaube, nicht, dass man Stabilität nur verwechselt hat mit Ruhe, sondern dass man Menschenrechtsverletzungen billigend in Kauf nimmt, um Stabilität zu erhalten. Ja, also das zeigt sich ja jetzt auch gerade an Syrien. Man sieht ja, was passiert und trotzdem hat man Angst davor, was danach kommen könnte. Und das war schon wirklich eine ausgesprochene Politik, Stabilität zu fördern, auch wenn man wusste, dass demokratische Freiheiten etc. eingeschränkt waren. Und sicherlich hat Deutschland nicht eine besonders große Rolle im Nahen Osten, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel den neuen Bericht von Amnesty International ansieht, wo ganz klar drinsteht, welche Waffendeals gemacht wurden in den letzten Jahren, also wirklich ausgesprochen mit den repressiven Staaten und diese Waffen auch wirklich eingesetzt wurden jetzt in der Niederschlagung der Proteste in Bahrain, in Libyen etc. etc. Finde ich, sollte sich die deutsche Politik doch auch noch ein bisschen selbstkritischer mit der eigenen Vergangenheit beschäftigen, anstatt immer nur auf die USA zu zeigen oder immer nur auf Frankreich zu zeigen. Ich glaube, da gibt es hier auch genug zu tun.
Kommen wir nochmal zurück auf die Situation in Deutschland. Herr Steinberg, Sie sagen ja, mittlerweile hat sich, also in dem Verlauf der 10 Jahre, über die wir jetzt sprechen, seit dem 11. September 2001, mittlerweile hat sich, was islamistische Terroristen in Deutschland angeht, hat sich was verändert. Die Szene wächst, Terrorismus entsteht heute quasi in der Nachbarschaft. Wie kommt's? Was ist da passiert in den letzten Jahren?
Nicht quasi in der Nachbarschaft, in der Nachbarschaft.
In der Nachbarschaft.
Hier, im Wedding.
Dann streichen wir das quasi.
Im Wedding, in Neukölln, in Kreuzberg, immer mehr. Und das ist eine bedrohliche Entwicklung. Und ich glaube, man kann die sehr gut festmachen an einem Vergleich mit 2001. Da hatten wir es mit Arabern zu tun, die in Hamburg lebten, aber eben seit einigen Jahren als Studenten dort waren, dann die Anschläge verübt haben als Teil einer rein arabischen Organisation. Mittlerweile können wir aber eben feststellen, dass sich die soziale Basis verbreitert hat. Es sind ethnische Türken, Kurden, Afghanen, Pakistanis, deutsche Konvertiten dabei. Und seit etwa 2006 ist die Zahl der Ausreisen hier aus Deutschland enorm gestiegen nach Pakistan, um sich dort entsprechend ausbilden zu lassen bei verschiedenen Organisationen. Und das erfordert, meine ich, auch wieder neue Vorgehensweisen und macht diese Forderung nach einer deutschen Antiterrorstrategie aktueller denn je.
Ja gut, aber bevor wir bei den Strategien sind, warum ist das so? Was ist da auch an der Ideologie so attraktiv, dass diese Gruppen mehr Zulauf bekommen?
Also zunächst mal müssen wir im Anschluss an den ersten Diskussionsteil fragen, inwieweit die deutsche Gesellschaft da mit wachsender Islamophobie dazu beigetragen hat. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ansonsten ist es sehr schwer, da übereinstimmende Antworten zu finden, eben weil die Szene so groß und divers ist. Es sind mittlerweile auch alle sozialen Schichten vertreten dabei. Es sind nicht mehr nur die arabischen Studenten, sondern es sind tatsächlich auch die Integrationsverlierer aus den Problemvierteln. Meines Erachtens gibt es ein paar Hinweise darauf, was die Ursachen sind. Das ist einmal der Ideologietransfer. 2001 hat man dschihadistische Ideologie nur auf Arabisch bekommen können. Ab 2006 werden diese Schriften dann auch ins Deutsche übersetzt und dann im Internet verbreitet. Das Internet ist ein ganz, ganz wichtiger Radikalisierungsfaktor. Bei den Motiven scheint es mir so zu sein, als würden die aber insgesamt weniger hier in Deutschland liegen als vielmehr im Ausland. Das sind junge Muslime ganz unterschiedlicher Herkunft, die vor allem daran leiden, was ihren Glaubensgenossen in Afghanistan, in Pakistan, in Usbekistan oder auch im Irak geschieht. Und man kann besonders, besonders deutlich verfolgen, dass ab 2003 mit Beginn des Irakkriegs diese Radikalisierung der gesamten europäischen Diaspora beginnt. Und dann etwas mit Verspätung auch hier in Deutschland.
Ich würde gerne noch mal bei dem einen Punkt einsetzen, den Herr Steinberg gerade gesagt hat. Sie haben von diesen jungen Männern gesprochen. Jahrzehntelang hat die Religion bei Einwanderern hier in Deutschland keine Rolle gespielt. Infolge von 11. September 2001 wurde Religiosität auch zum Thema. Das heißt, sehen Sie auch da möglichen Grund, mögliche Motivation drin, eben sich darauf auch wieder mehr zu besinnen? Religion im Grunde genommen als identitätsstiftendes Moment?
Unbedingt, aus zweierlei Hinsicht. Einmal wird man von der Mehrheitsgesellschaft dahin gedrängt. Mhm. Es gibt ja Studien aus den USA nach dem 11. September von Muslimen, die in Fokusgruppen sagen, ich war zwar Muslim, aber das war noch nie wichtig, jetzt bin ich richtig. Und zwar nach dem 11. September, weil man mich permanent darauf anspricht, weil ich da reingeschoben wurde. Und das Zweite ist gerade beim Thema Islamismus und den jungen Männern. Es ist ganz einfach, die Al-Qaida bietet nun mal die glasklarste Identität, die am willkommensten ist. Du bist bei uns, du gehörst zu uns, wir nehmen dich so, wie du bist und am Ende kommst du auch noch ins Paradies und kriegst 72 Jungfrauen. Also das ist total klar und da gibt es eine Welt, die suggeriert, dass da alle gleichgesinnt ist, die unheimlich attraktiv ist. Das ist in totalitären Ideologien so. Das sieht man im Übrigen bei der NPD, ist es sozusagen von der Struktur her nicht anders. Das sind junge Menschen, die auf Identitätssuche sind, die sich erstmal abgewiesen fühlen, wovon auch immer. Und dann kommt jemand und sagt, hier, ich habe hier die Alternative für dich, bei uns kannst du dich wohlfühlen. Und das funktioniert bei den Islamisten eigentlich genauso.
Gibt es eine Entsprechung, Frau Al-Subadi, auch in den arabischen Ländern?
Also ich glaube, dass diese Gruppierungen traditionell immer ein Ventil geschaffen haben für den Frust, der sich auch aufgestaut hat gegen die eigenen Regime. Ja, also dieser Hass gegenüber dem Westen immer auch ein Ventil war, dass man eben lokal sich nicht, es gab ja praktisch keine politische Partizipation oder irgendwelche Formen oder Möglichkeiten, sich auszudrücken.
Ich würde gerne zum Thema Bodensatz sagen, des Grundgefühls was sagen. Wo kommt dieses Grundgefühl, das auch dazu führt, dass junge Männer allen voran tatsächlich auch anfällig sind für Islamismus? Ich will ein einziges Phänomen hinzufügen. Ich würde es nennen sowas wie Demütigung durch nicht geben dürfen. Es gibt sowas wie eine globale Werbeentität mittlerweile. Also ob ich jetzt in China bin, in Dubai oder in Mexiko oder in der Bundesrepublik Deutschland, wenn ich den Fernseher einschalte, sehe ich dieselben Musikvideos, dieselben Werbeclips etc. pp. Und mein Eindruck und mein festes Gefühl gerade in den arabischen Staaten, nicht nur da, aber gerade dort ist, die Leute schauen dasselbe und fragen sich irgendwann mal, wo bleibt eigentlich mein Beitrag zu dieser globalen Entität? Und sie finden diesen Beitrag nicht mehr. Klammer auf, dass deren eigenes Konsumverhalten natürlich der Grund dafür ist, dass es so eine globale Entität gibt. Geschenkt, also ich habe das selber mal in Kairo, es gibt ja immer wieder schöne Geschichten, die man aus Kairo erzählen kann, aus den Kaffeehäusern. Ich habe das selber mal erlebt. Ich saß bei einem Menschen, der einen Kaffee betrieb, der furchtbar geweint hat nahezu, dass die ganzen alten lyrischen Gesangsformen der Ägyptens aussterben würden. Und im Hintergrund hat er einen riesen Fernseher stehen, wo natürlich die ganzen Videoclips liefen nach westlichem Muster, selber schuld, aber dieses Gefühl bleibt natürlich. Und dieses Gefühl, dass es eine von oben eine globale Identität mittlerweile da ist, die alles überstülpt und wo man keinen eigenen Beitrag mehr dazu leisten kann, ist, glaube ich, auch ein starkes Argument für viele, die sagen, wir sind hier diejenigen, die an den Rand gedrängt werden.
Und dann, ja gut, aber Sie haben angefangen den Satz und Sie sagen, das ist auch eine mögliche Motivation dafür zu sagen, und dann ziehen wir uns auf etwas zurück, was wir exklusiv besitzen. Und
das ist, wir ziehen uns dann zurück auf etwas, was sehr, sehr pur ist. Al-Qaida-Islam ist ja ein Extrakt. Man hat es reduziert und reduziert, wo es geht, bis irgendwie kaum mehr was übrig geblieben ist, aber wo halt die Klarheit dominiert. Es ist glasklar, ich bin gut, alle anderen sind böse. Und im Übrigen, deshalb war auch der Satz von Bush, entweder du bist mit uns oder du bist mit den Terroristen, so unfassbar fatal, weil er quasi dasselbe mehr oder minder, was die Urideologie der Al-Qaida ist, aufgegriffen hat und sich zu eigen gemacht hat.
Da machen wir jetzt einen Punkt, unterbrechen noch mal kurz für die Schlagzeilen und hören uns dann gleich wieder. Die Aufstände in Tunesien und Ägypten, in Libyen und Syrien haben jahrzehntelange Herrschaften beendet, Autokraten ins Exil getrieben. Und die westliche Welt eben auch wissen lassen, dass dort in den arabischen Ländern bei vielen Menschen der Wunsch nach einem anderen Leben, einem Leben in Freiheit und Würde besteht. Hat der arabische Frühling aber auch dazu beigetragen, die Sicht des Westens auf den Islam zu verändern, oder gilt weiterhin die viel verbreitete Vorstellung, westliche Werte und Islam sind unvereinbar? Unser Thema jetzt ist diskutieren Laila Al-Subadi, die Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut, Dr. Guido Steinberg, Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, und Omid Nuripur, sicherheitspolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Ich beginne mal mit einem Zitat. Als das tunesische Volk den Diktator Ben Ali stürzte, das war der schönste Moment meines Lebens. Ich habe nächtelang mit Freunden vor dem Fernseher mitgefiebert. Als es soweit war, haben wir mit Champagner angestoßen, ein Befreiungsschlag, die Mauer der Angst war gebrochen und wir wussten, die arabische Welt ist eine andere. Frau Al-Subadi, Sie erkennen den Satz?
Ja, und den habe ich dir hört zu. Überlassen Sie, glaube ich, 30 Bürgerinnen Deutschlands zu ihren glücklichsten Momenten
befragt. Ganz genau. Ja, aber immerhin, Sie haben nicht irgendeinen privaten Glücksmoment, sondern das kam Ihnen in den Kopf.
Das vergangene Jahr war bestimmt das bewegendste Jahr, was ich je erlebt habe. Es gilt auch für unsere Partner, mit denen wir arbeiten, für Freunde, für Familie. Und diese Glücksmomente haben sich immer mehr gesteigert. Dann mit dem Abgang von Mubarak Und jetzt ist die erste Euphorie, ja, weicht die doch langsam auch einem gewissen Entsetzen darüber, was jetzt passiert, also was in Libyen zu Beginn passiert ist, was in Syrien passiert, was auch im Jemen passiert. Also ist jetzt schon wesentlich differenzierter. Und man sieht eben jetzt auch, dass dieser Prozess wesentlich schwieriger ablaufen wird und sich auch immer mehr ausdifferenziert und immer mehr aufbricht in die verschiedenen Spezifika der verschiedenen Länder und eben auch noch sehr viel Gewalt mit sich ziehen wird.
Aber bleiben wir mal noch ein bisschen bei diesen Momenten der Euphorie am Anfang, also dieses Aufbegehrens. Volker Perthes, Herr Steinberg, wird Ihnen bekannt sein von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Der hat von den Babyboomern der arabischen Welt gesprochen, also die jungen Menschen, die es am Anfang waren, die eben auf die Straße drängten und ja eben auch ihr Recht, ihre Beteiligung an diesem Gemeinwesen oder an sowas wie Demokratie forderten. Natürlich hat sich alle Welt gefragt, warum gerade jetzt? War die Zeit einfach reif oder was sagen Sie so in der Rückschau?
Das war lange überfällig. Also ich erinnere mich noch dran, als ich die ersten Male in der arabischen Welt war, länger, vor allem in Syrien, und ich mich immer gefragt habe, wie denn die Menschen dieses Leben überhaupt aushalten. Und da war Syrien noch nicht mal das schlimmste Beispiel. Mit der Zeit verliert man dann so ein bisschen die Sensibilität für so ein Thema. Das wird natürlich dann, das hat so eine gewisse Normalität, wie wahrscheinlich auch für viele junge Leute in der arabischen Welt. Der Mubarak, der war halt schon immer da. Und in Saudi-Arabien ist das noch schlimmer. Da sind die Politiker schon an der Macht länger als wir leben. Ich bin mir nicht sicher, was die Gründe waren. Ich glaube, dass ganz, ganz viel mit ökonomischen Entwicklungen zu tun hat. Preissteigerungen bei den Grundnahrungsmitteln. Viele andere Punkte kommen aber dazu. Neue Medien. Ich glaube, dass die Einführung des Satellitenfernsehens eine Entwicklung ist, die wir uns gar nicht so sehr klar machen, aber die für eine ungeheure Erweiterung des Horizonts für ganz, ganz viele Araber gesorgt hat. Mitte der 90er Jahre, wo man schon beobachten konnte, dass da Veränderungen kommen. Und die Regime haben sich dann doch gegen diese Veränderungen gestemmt in den letzten Jahren. Dann kam das Internet dazu, Facebook, Twitter. Und insgesamt dann ein Anschluss an eine Weltöffentlichkeit, der dann eben dafür gesorgt hat, den jungen Leuten nochmal klarzumachen, was sie denn eigentlich alles verpassen. Ich befürchte, dass westliche Politik der letzten Jahre eher dafür gesorgt hat, dass diese Entwicklungen etwas später gekommen sind. Weil beispielsweise die Invasion im Irak und dann der folgende Bürgerkrieg doch dafür gesorgt haben, dass viele Leute Angst hatten. Beispielsweise in Syrien vor einem ähnlichen Bürgerkrieg. Und dann musste die Situation vollkommen untragbar werden, bis dann reagiert wurde. Und dann brauchte man natürlich das gute Beispiel, was dann aus Tunesien kam, überraschenderweise aus Tunesien. In dem Moment, als klar wurde, dass man die eigene Regierung stürzen kann und dann auch noch in einem Staat, der ja ein so brutaler ein sehr brutaler Polizeistaat war, schlimmer als viele andere in der Region, da haben die Leute ihre Furcht verloren. Und ich glaube, das zeigt sich am eindrucksvollsten am syrischen Beispiel, wo die Konsequenzen, wenn man auf die Straße geht, wenn man sich wehrt, tatsächlich ungeheuer weitreichend sind, sehr brutal. Mhm. Das ist unvorstellbar, was da abgeht. Das zeigt aber eben, dass die Leute ihre Furcht verloren haben. Und das kann man auch nicht hoch genug einschätzen.
Furcht verloren, aber Frau Al-Subadi, Herr Nuripur hat auch schon gesagt, mittlerweile, auch mit dem Abstand von 10 Monaten, wird natürlich auch die Entwicklung ein bisschen anders betrachtet. Das heißt, es liegen viele Chancen darin, auch viele Gefahren. Keiner weiß im Moment noch so richtig, wo die Reise hingeht in den einzelnen Ländern. Was vor allem ist auch jetzt nötig, auch an Unterstützung zum Beispiel?
Ich glaube, dass man sich, bevor man genau sagen kann, wie man unterstützt, auch nochmal sehr präzise und sehr detailliert auch anschauen muss, was die Ursachen sind. Es sind viele jetzt genannt worden. Das allererste, was ich zu sagen habe, sind natürlich die Frauen. Mhm. Ohne die Frauen unvorstellbar, was dort passiert ist. Ohne die Frauen auf den Straßen in den Tunis unvorstellbar. Ich komme zum Ergebnis zu sagen, erstens, wir müssen wirklich einfach nachfragen, was wollt ihr, was braucht ihr? Aber das Allerwichtigste ist, wenn jetzt zum Beispiel in Ägypten eine Wahl kommt und dann gibt es ein Ergebnis, was uns nicht passt, dann müssen wir das trotzdem verdammt nochmal akzeptieren. Wenn die Ägypter, die Muslimbrüder in die Regierung wählen, ich glaube das nicht mehr, aber wenn die das tun und wenn der Muslimbruder dann tatsächlich ein Verteidigungsminister ist und der sagt nebenbei zu seinem Amtseid noch dazu, in der ersten Möglichkeit werde ich eine Panzerschlacht gegen Israel führen, dann ist das, was wir tun müssen, mit den Israelis reden, wie man denen helfen kann, wie man Sicherheit geben kann, aber es kann nicht, und natürlich die Ägypter kritisieren und unter Druck setzen, aber nicht das Wahlergebnis in Frage stellen. Das wäre, glaube ich, das Fatalste, was man tun kann, zu sagen, sagen, ja, wir wollen, dass ihr frei seid, wir wünschen euch Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und helfen. Und bei der allerersten Probe sagen wir, tut mir leid, haben wir anders gemeint.
Frau Alzubaydi, Michael Lüders hat gerade in seinem jüngsten Buch geschrieben, warum sollen Muslime nicht auch zur Demokratie fähig sein, wenn man sie dann mal lässt. So, das kann man mal so als Statement hinnehmen. Und er sagt weiter, nicht Religion hemmt den Fortschritt, sondern das sind die politischen und wirtschaftlichen Strukturen. Aber das ist ja, glaube ich, nur ein Teil der Wahrheit.
Also ich kann nicht sagen, ob sich das Bild hier auf den Islam geändert hat. Aber was sich auf jeden Fall vor Ort geändert hat, ist das Selbstbild, was die Menschen haben. Ja, nicht nur das Außenbild. Das ist sicherlich auch so. Zum Beispiel Abbas Ritter, ein irakischer Schriftsteller, der hier in Berlin lebt, hat kurz nach der Revolution in Tunesien gesagt, endlich sind wir nicht mehr Terroristen, sondern wir sind jetzt Revolutionäre. Ja, das ist also wirklich ein emanzipatorischer Schritt für die Menschen. Und das ist natürlich sehr schön zu sehen, wie stolz die auf sich sind, gerade wenn man nach Tunesien fährt, die Ersten auch noch waren, die das alles ausgelöst haben und so weiter. Also das Selbstbild hat sich auf jeden Fall geändert von diesem ewigen Minderwertigkeitskomplex hin zu sich fühlen als politische Akteure zum ersten Mal seit langer Zeit und eben nicht nur als Subjekte repressiver, autoritärer Regime und des internationalen Kampfes gegen den Terror. Das ist ein ganz anderes Selbstverständnis, was jetzt vorherrscht und was viel positiver ist als früher.
Ja gut, aber Sie haben gerade so schön gesagt, wir sind jetzt nicht mehr Terroristen, sondern wir sind jetzt Revolutionäre. Die Menschen haben sich ja dadurch aber nicht vom Glauben abgewendet, ganz im Gegenteil. Also natürlich standen dann erstmal andere Ziele auf der Prioritätenliste ganz oben. Also das war eben dieser Kampf für Freiheit, für Gerechtigkeit, für Teilhabe, was weiß ich. Wir haben aber auch immer wieder von Korrespondenten gehört, dass zum Beispiel das gemeinsame Gebet auf dem Tahrirplatz einfach mit das schönste Erlebnis dann war.
Ich glaube, was Interessantes an diesen Revolutionen ist, dass eigentlich der Islam eine sehr marginale Rolle gespielt hat. Weder haben die traditionellen islamistischen oder islamischen Parteien eine Rolle gespielt, wie zum Beispiel die Muslimbrüder in Ägypten oder die Nahda-Bewegung in Tunesien. Das waren wirklich relativ spontane Bewegungen, die ohne politisches Leadership dieses Momentum erreicht haben. Ja, dass natürlich jetzt die islamistischen Akteure dazukommen und jetzt auch die Zeit nutzen wollen, das ist klar. Aber die haben eine relativ marginale. Ja, sie haben also jetzt in Syrien spielen sie wahrscheinlich eine größere Rolle lokal. Ja. Aber in Tunesien und in Ägypten war das nicht so. Das heißt aber nicht, dass die Demonstranten oder die Protestierenden antireligiös waren, sondern es sind eben so wie hier auch teilweise religiöse, teilweise nicht religiöse Menschen.
Nee, aber würden Sie so weit gehen, Herr Steinberg, Zeit Online hatte mal so einen schönen Titel, der arabische Frühling ist auch ein Frühling des Islam. Aber im Sinne von, die Menschen befreien sich jetzt nicht von ihrem Glauben, aber sie befreien sich vielleicht auch von den Zwängen?
Die Aussage erschließt sich mir nicht. Gucken wir uns an, was dort im Moment passiert. Das ist ganz sicherlich keine Befreiung vom Islam. Was dort geschieht, gibt all denjenigen, die immer argumentiert haben, richtigerweise, dass es da keine Widersprüche gibt, dass Muslime natürlich Demokraten sein können. Wir haben ja hier auch einen Sitz. Und ganz viele andere, denen haben diese Revolutionen sehr gute Argumente an die Hand gegeben. Es zeigt sich hier halt eben, dass ganz, ganz viele Menschen in der arabischen Welt genau das wollen, was wir auch wollen. Also mehr Transparenz, Partizipation, Rechtsstaatlichkeit, Wohlstand und so weiter. Dass also dieses ganze Bild von dem Islam, der da eine ganze Kultur dominiert, immer schon Unsinn war. Das ist ganz, ganz wichtig. Noch wichtiger wird sein, in den nächsten Monaten dieses Bild aufrechtzuerhalten und es zu verbreiten. Weil ich eben nicht glaube, wie Herr Nuripur, dass die Islamisten nicht an der Regierung beteiligt werden in Ägypten. Sie sind gut organisiert. Sie sind hervorragend finanziert, sehr viel besser wahrscheinlich noch als früher. Und sie werden in all diesen Staaten eine Rolle spielen. Man kann noch nicht sagen, wie viel Prozent sie bei den Wahlen gewinnen werden, aber ich würde darauf wetten, dass die Muslimbruderschaft in Ägypten eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und zwar die Rolle Nummer zwei hinter dem Militär. Die Militärdiktatur besteht ja noch. In Libyen ist es noch ausgeprägter. Man muss sich mal Libyer anhören, wenn sie Interviews geben auf Al Jazeera. Jedes zweite Wort ist Allah. Das sagt zunächst mal noch nichts. Die meisten sind dann aber eben auch Muslimbrüder. Auch dort wird das ein Problem für westliche Politik werden. Jetzt stehen die Wahlen auch in Tunesien an. Und tatsächlich müssen wir uns als Europäer überlegen, wie wir damit umgehen. Die Situation ist sicherlich noch am bequemsten in Ägypten, wo das alte Regime noch an der Macht ist. Die Versuchung wird allerdings groß sein, hier wieder auf die Kräfte der Vergangenheit zu setzen, wenn denn tatsächlich die Gefahr besteht, dass die Muslimbruderschaft beispielsweise an die Macht gelangt.
Also Kräfte der Vergangenheit meinen Sie Militär? ja. oder andere.
Ja, mhm. ja, ja. Die Militärdiktatur ist weiterhin existent. Die haben sich des Herrn Mubarak entledigt und der ganzen korrupten Clique um ihn herum. Aber es besteht in Ägypten durchaus die Gefahr, dass hier die Militärs zusammen mit den Muslimbrüdern demnächst die Macht aufteilen. So ein bisschen nach dem türkischen Modell. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Und wir müssen aber vor allem darauf hinwirken, dass westliche Politik da nicht in die alten Muster verfällt, auch wie Herr Nuripur das sagt, dann auf diejenigen Kräfte zu setzen, die uns versprechen, angebliche Extremisten von der Macht fernzuhalten. Wir müssen uns tatsächlich einmal anschauen, wie die sich denn an der Macht bewähren, wenn sie denn dahin kommen. Insgesamt werden diese Revolutionen dazu führen, dass islamistische Parteien in der gesamten Region mehr Einfluss gewinnen. Das war allerdings von vornherein klar, wenn diese Regime fallen, werden die auch eine Rolle spielen. Unsere große Hoffnung muss sein, dass, weil sie am Anfang der Revolution so unbedeutend waren, dass sie deswegen vielleicht an Attraktivität verloren haben.
Wir hatten ja immer die Frage zum Thema Ägypten, wird es jetzt wie Iran 79 oder wird es wie Peking 89 oder Dresden 89? Ich glaube, Ägypten wird so wie Italien die letzten 60 Jahre. Es gibt nämlich eine Regierung nach der anderen, die allein an den Erwartungen scheitert und natürlich an der nicht funktionierenden Verwaltung etc. pp. Das muss man aushalten.
Wahrscheinlich. Ja, wen meinen Sie jetzt mit Mann? Das müssen
wir aushalten. Das müssen wir aushalten.
Ach so,
wir Europäer, wir Deutsche, wir der sogenannte Westen, wir müssen das aushalten, dass es so ist. Das ist halt so, man muss die Menschen in Ägypten an ihrem sehr explizit geäußerten Wunsch nach Freiheit messen und sie auch tatsächlich das probieren lassen. Ich weiß noch, wie ich 2004, ich komme jetzt wieder mit einem meiner Kaffeehausgeschichten aus Kairo.
Das und war die Zeit, als Sie eigentlich studieren wollten, ne?
Da war ich ja schon im Bundesvorstand. Ah, okay. Sie haben mich ertappt. Ich saß in einem sehr schönen Kaffeehäuser und habe zur Erinnerung 2004 war ein Jahr nach dem Irakkrieg und wir hatten eine sehr lebhafte, gute Diskussion, bis ich auf einmal den großen Fehler beging, zwei Begriffe zu nennen, nämlich Demokratie und Freiheit. Es wurde erstmal still in der Runde und dann fragte mich jemand, bist du eigentlich amerikanischer Spion? Falls Sie jetzt gleich nachfragen werden, bin ich nicht. Ich war völlig sprachlos und irgendwann mal kam ich auf die Idee, die Leute zu fragen, ob sie eigentlich gerne gefoltert werden. Da haben wir uns wieder gefunden. Natürlich werden sie, niemand wird gerne gefoltert. Und auf der Grundlage dessen, was die eigentlich an Errungenschaften wollen, was die eigentlich wollen, was für ein Leben sie wollen, wie eigentlich tatsächlich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auch gelebt werden will in diesem Land, hat man sich dann auch schnell wiedergefunden. Und das ist, sage ich jetzt natürlich wegen den sogenannten westlichen Werten, das sage ich aber auch, weil das natürlich nicht nur in Ägypten so ist. In Syrien sagen die Leute dasselbe. Und dieser Wunsch der Menschen, dass sie einfach ein stinknormales, freies Leben haben können mit dem, was wir in Deutschland Grundrechte nennen, das kann man nicht unterschätzen. Man muss die halt auch mal Fehler machen lassen.
Lassen Sie uns zu einer kleinen Schlussrunde kommen. Der 11. September und die Folgen. Wir haben jetzt den 11. September bis zum arabischen Frühling diskutiert, haben mit der Angst begonnen, Frau Al-Zubaydi, sind über die deutschen, aber auch die arabischen Diskussionen, was Sicherheitsgesetze, Antiterrorgesetze und Generalverdacht gegen Muslime anbetraf und sind jetzt beim arabischen Frühling gelandet. Was hat sich dadurch positiv verändert?
Verändert, dass man nicht mehr einfach so behaupten kann, dass Islam inkompatibel ist mit Demokratie oder dass der Araber an und für sich ja auch überhaupt keine Demokratie braucht. Und ich glaube, dass da auch das Gedächtnis relativ kurz ist. Also wir sollten auch nicht vergessen, das sind natürlich jetzt viele junge Menschen, die auf die Straße gegangen sind und plötzlich erkennt man, also die Araber wollen doch Demokratie, aber es gibt Jahrzehnte von Dissidenten, von Demokratieaktivisten, die in den Gefängnissen verschwunden sind oder ins Exil geschickt wurden oder anders wie mundtot gemacht wurden, das war ja alles nicht unbekannt. Also man soll jetzt mal nicht so überrascht tun, dass die Araber auch Demokratie wollen und auch für Demokratie gekämpft haben und sagen, so jetzt müssen wir das mal unterstützen, weil jetzt wird es endlich mal auf breiter Ebene geäußert. Das ist auch vorher schon geäußert worden, man hat es eben bewusst ignoriert. Ja, dass Demokratie nicht immer ein schmutziges Wort war in der arabischen Welt, dass es durchaus sehr viele Menschen gab, die Demokratie umsetzen wollten und das gegen viele Widerstände nicht tun konnten.
Herr Nuripur, Ihr Resümee?
Das 10. Jahr nach dem 11. September hat zwei Zäsuren mit sich gebracht. Einmal natürlich das, was in der arabischen Welt passiert ich will nicht sagen, passiert ist. Es ist lange nicht abgeschlossen, wenn man sich die Länder alle anschaut. Und Zäsur Nummer zwei ist Anders Breivik, der mit seiner Schandtat, anders kann ich es nicht nennen, rausgegangen ist und zum Chiffre wurde für eine Islamophobie, für eine Fremdenfeindlichkeit, die auch gewalttätig und immer mehr gewalttätig wird, die dann die andere Seite der Medaille ist, wenn man über den Islamismus spricht. Beides gibt uns die Möglichkeit, viele der Fehler, die wir gemacht haben, zu korrigieren. Wir sollten das tun.
Zwei wichtige Ereignisse sind einmal die arabischen Revolutionen, die sozusagen das Jahrzehnt des Terrors beenden, und der Tod von Osama bin Laden. Das sind zwei Ereignisse, die durchaus ein bisschen was miteinander zu tun haben, insofern als diese Revolutionen eben zeigen, uns zeigen vor allem, dass die Al-Qaida-Ideologie, wenn sie denn überhaupt jemals massentauglich war, das in der Praxis nicht geworden ist. Und jetzt stehen wir wahrscheinlich eben vor einem Jahrzehnt, in dem dann klar werden wird, dass diese gesellschaftlichen Entwicklungen in der arabischen Welt sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdienen als einige dann doch obskure terroristische Organisationen, die nur dann eine Rolle spielen können, wenn wir in ihre Fallen laufen.
Ich bedanke mich sehr für die Diskussion bei Lala Al-Zubaydi, der Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut, Dr. Guido Steinberg, Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Omid Nuripur, sicherheitspolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.